بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، تفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. فرج كرب أمتنا وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، احفظ لنا نساءنا ورب لنا أولادنا، وبارك لنا في أرزاقنا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لهذه الرسالة الماتعة الموسومة ببلاغ الرسالة القرآنية للشيخ الدكتور فريد الأنصاري رحمه الله، ومع اللقاء 66. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, und Frieden und Segen sind auf den edlen Gesandten, unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Frieden und Segen sind auf ihn, auf seine Gefährten und all denjenigen, die ihm Folge leisten werden bis zum nächsten Tag. Wahrlich, das beste Wort ist das Wort Allah subhanahu wa ta'ala, und die beste Rechtleitung ist die des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ich bezeuge fürwahr, dass es keine anbetungswürdige Gottheit neben Allah azza wa jalla gibt. Ich bezeuge, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und sein Gesandter ist. Liebe Geschwister im Islam, so sehen wir uns wieder. Ich heiße jeden Einzelnen herzlich willkommen zur Fortsetzung unserer segensreichen Vortragsreihe, die den Titel trägt, die Überbringung der Botschaft des Koran. Und so sind wir angekommen beim 66. Vortrag bezüglich dieser Vortragsreihe. Und zu Anfang dieses Vortrages begrüße ich an jeden Einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
أحبتي في الله، فبعد أن فرغنا من البلاغ الثالث من بلاغات القرآن هو اكتشاف الحياة الآخرة، وصلنا إلى البلاغ الرابع في هذه الرسالة، والذي هو بعنوان في اكتشاف الصلوات وحفظ الأوقات. فقد سبقت لنا بلاغات ثلاثة: الأول معرفة القرآن الكريم، الثاني معرفة الله عز وجل، الثالث اكتشاف الحياة الآخرة. الآن وصلنا للبلاغ الرابع الذي هو بعنوان في اكتشاف الصلوات وحفظ الأوقات. يقول المصنف رحمه الله: لو أدرك المسلمون اليوم ما معنى الصلاة ما تركها واحد منهم إلا من أصر على ضلاله وعماه، أو كز على كفره وزندقته. كلام دقيق. لو أدرك المسلمون اليوم ما معنى الصلاة ما تركها واحد منهم إلا من أصر على ضلاله وعماه، أو كز على كفره وزندقته. يقول: أما أنت يا صاح، أي يا صاحبي، فاعلم أن السير إلى الله من غير مسلك الصلاة ضرب من التيه، يعني لن تصل أبدا. اللي يبعد عن الصلاة لن يصل أبدا، يعيش في تيه والعياذ بالله رب العالمين. كيف لا؟ والله تعالى يقول في كتابه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فالإعراض عن الذكر هلك. والصلاة ذكر، قال تعالى وأقم الصلاة لذكري، وأقم الصلاة لذكري. فليعرض عن الذكر في الدنيا يعيش الحياة الضنك والعياذ بالله. إيه معنى الضنك يا إخوة؟ الضنك يشمل كل نوع من أنواع الخذلان، فتجد يعيش الضنك النفسي، هم وغم وعقبات وبلايا ورزايا داخل القلوب، هم يسبب قنوطا من رحمة الله رب العالمين، إنه ما عندوش السبيل اللي من خلاله يحقق قضية الإيمان. إيماننا قول وعمل واعتقاد، الإيمان قول وعمل واعتقاد. طب الآن ما عندوش العمل، يزعم أنه مسلم، طب إيه الدليل؟ عشان كده قلت لك من قبل إنك عندما تقف أمام حديث رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم الذي قال فيه بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. الترتيب ده له حكمة وله سر ذكرت به مرارا. أما عن الحكمة فأول ركن من أركان الإسلام فيه بيان للغاية من خلقنا وبيان لوسيلة تحقيق هذه الغاية. ففي قولي وقولك أشهد أن لا إله إلا الله، دي الغاية من الخلق، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فمفهوم لا إله إلا الله، لا معبود يستحق العبادة إلا الله. أنا أقر بهذا، أنا قلت هذا قلبا ولسانا، وده الإسلام، أشهد أن لا إله إلا الله. يبقى إيه معناها؟ المعبود الذي يستحق العبادة هو الله، ومن أجل هذا خلقني الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طيب يجي السؤال، كيف أحقق هذه الغاية؟ كيف أعبد الله؟ أشهد أن محمدا رسول الله. فلا يعبد الله إلا بما شرع على لسان رسول الله. يبقى عشان تحقق الغاية من خلقك لازم تتبع من؟ النبي. الدين قال الله قال رسوله قال الصحابة منهج. يبقى عشان أعبد لازم أتبع. لذلك أمر الله نبيه ومن آمن معه ومن تاب معه بأمر عجيب: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. مش كما أردت ولا كما رغبت، ما فيش حاجة اسمها أنا حر أفعل ما يحلو لي، لا لا، أنت بقى فهمت خطأ. أنا حر، أنت عبد مش حر. مين قال لك أن أنت حر؟ كذبوا عليك، أنت عبد لله رب العالمين، وما دمت عبدا لله فلابد أن تستقم على أمره. يقول لك لا أنا حر، يقول لك ما أنتش حر والله، حريتك حدودها المخالفة، فأنت حر ما لم تعصي الله عز وجل. هتعصي ما بقيتش حر. الله مش القرآن قال الواحد حر يكفر؟ لا ما قالش كده القرآن، انت فهمت خطأ. يا عم الشيخ ازاي ده القرآن بيقول وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. اهو ما تكمل الآية. طيب انت بتقف في النص ليه؟ قال إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفق. فين حرية الكفر ده؟ يقول لك أعطيناك عقلا متدبرا عشان توصل للحق، أبيت إلا الكفر والضلال أعدنا لك نارا وعذابا أليما. يبقى كده بيقول لك اكفر ولا بيحذرك من الكفر؟ بيخوفك. فالناس يأخذون جزءا من الآية ويتركوا الآية كاملة، وده الخلل الجسيم في الفهم. مفيش في الإسلام حرية كفر يا إخوة أبدا. الإسلام لا يجبر أحدا على الإسلام، لكن لا يجيز الكفر ولا يقره، بل توعد الكافر بالعذاب الأليم. فما فيش حرية في الكفر يا إخوة، عشان بس ما يدلس عليك مدلس من أصحاب الأفكار السقيمة العقيمة اللي تربى على موائد الغربي وأخذ من الإلحاد والاستشراق، ويجي يقول لك أنت حر براحتك يا أخي، تصلي تصلي، ما تصليش ما تصليش، أنت حر. لا أنا مش حر، أنا عبد، حريتي حدودها أن أخالف ربي، ما بقاش حرية خلاص بقى. عشان كده القاعدة نقول أنت حر ما لم تعص الله، يعني طاعة الله هي الحرية الحقيقية. عارف ليه؟ لأن هنحررك من عبودية المخلوقين وعبودية العقل، وهتكون عبد للخالق وحده، ودي الحرية الكاملة، إنك تكون عبد لله مش عبد المخلوق. إذن في الركن الأول من أركان الإسلام بيان للغاية والوسيلة. عرفنا الغاية من خلقنا أن نعبد ربنا، والوسيلة لتحقيقها أن نتبع نبينا عليه الصلاة والسلام. عشان كده في كل الفروض النبي قال لك كده بالاتباع، قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي باطل مردود عليه، يبقى لازم تتبع النبي. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي غير مقبول. فمن رغب عن سنتي فليس مني. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الفتنة يعني الشرك والعياذ بالله. وإن تطيعوه تهتدوا. أيها الناس خذوا عني مناسككم وصلوا كما رأيتموني أصلي. منهج. يبقى عرفنا الغاية والوسيلة، هنبدأ نقول طب الحقوق مراتب. ما أنا خلاص أمنت واعترفت أن الواحد هو الله، المعبود بحق هو الله، وأنه لا سبيل العبادة إلا باتباع النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. طيب إيه المطلوب مني الآن؟ في حقوق لازم أقوم بيها. عندي أعلى حق، حق الله، ومعه حق الرسول، وبعد كده حق العباد، وبعد كده حق النفس، صح؟ هذه الحقوق. أعلى الحقوق منزلة إيه؟ حق الله، نبدأ بيه على طول. فثاني ركن مباشرة بعد الشهادتين وإقام الصلاة. إن حق ربنا بقى لازم تبدأ بيه. ما بيصليش ما أداش الحق. نسميه مسلم كيف؟ كيف يسمى مسلما؟ عشان كده القول القوي في حكم ترك الصلاة أنه كافر مرتد، ما هوش مسلم. ووفق هذا القول عقد زواجه فاسد، يعني يعيش في الزنا والحرام والعياذ بالله. ووفق هذا القول لو مات لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. ووفق هذا القول حضرته لا يورث ولا يرث إن مات. ده القول الأول. ها القول الثاني قالوا أنه فاسق يعني مرتكب لكبيرة كالزنا وشرب الخمر وآكل الربا والعياذ بالله. شفت الخطورة فين؟ صعب جدا يا إخوة ترك الصلاة والله والتهاون في أمرها. عشان كده أول حق مباشرة بعد الشهادتين إقام الصلاة، ده حق ربنا عليك. طب واحد ما أداش حق الله هل يؤدي حق العباد؟ والله أبدا، والله أبدا. يقول لك فلان بس كويس، إزاي بقى كويس؟ إزاي ما بيصليش كويس؟ والله ما كويس، والله ده مجرم. اوعى تقول انه كويس يبقى تكذب ربنا وتكذب النبي وبتكذب الاسلام. كيف واحد تارك لصلاته اللي كويس؟ مش كويس خالص. ده اخلاق مين يا ابني؟ ما في كافر عنده اخلاق. هل يبقى كويس؟ لا يا ابني مش كويس. بنص القران انما المشركون نجس حتى وان ظهر منهم مكارم الاخلاق. نجس نجاسه معنويه، نجاسه القلب الذي كفر بالرب الذي خلق. يبقى ازاي يبقى كويس؟ زي يقول لك فلانة عريانة يقول لك بس اخلاقها حلوة. ازاي اخلاقها حلوة يا ابن؟ ازاي عريانة واخلاقها حلوة؟ انت من انت بتجمع بين النقيدين؟ ما ينفعش يا ابن، ما ينفعش تكون عريانة واخلاقها حلوة، ما ينفعش. لو لها اخلاق لا تسطرت، ما عندهاش يا ابني اخلاق والله. لو عندها اخلاق لاحتجبت وتسطرت. فاحنا بقينا في زمن فيه متناقضات بنجمعها مع بعض. فاول حق على طول بعد الشهادتين اقام الصلاه، ادي حق الله عز وجل علينا. طيب نبدا نتفرغ لحق العباد بقى، وايتاء الزكاه، لان زكاه المال حق مين؟ حق العباد، حق الفقير والمسكين والمحتاج. فأدي حق العباد بقى عليك، مدام ربنا من عليك بالمال طلع من مالك جزءا يروح للفقراء. أدينا حق العباد، تعال بقى الحق النفس بقى، حق نفسك في تهذيب والتزكية والتربية والإعداد وصوم رمضان، إن ده حق للنفس. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. لماذا يا رب؟ لعلكم تتقون. ده هيهذب نفوسكم ويخليكم تخافوا من ربنا وتخشوا وتتقوا الله وتفعلوا الخير وتبعدوا عن الشر. هيبقى في تقوى، تهذيب للنفس. والنبي يقول فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، فإن سابه أحد أو قتل فليقل إني امرؤ صائم. تهذيب للأخلاق هو يعودك على الصبر وضبط اللسان وعدم الانحراف. أدينا حق النفس بالصيام. نقول لك بقى فيه ركن يجمع كل الحقوق جعلناه أخيرا وعند الاستطاعة، وهو الحج وحج البيت. ليه؟ هيجمع لك حق الله وحق العباد وحق النفس. فين حق الله؟ وأتم الحج والعمرة لله، فرض. فمن فرض فيهن الحج، يبقى دي فريضة، أدي حق الله. في الحج في هدي وذبح شاة توزع على الفقراء، أدي حق العباد. في الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، تربية للنفس وتهذيب لها، أدي حق النفس. لذا جعل آخرا. فشوف بقى أهمية الصلاة وعظم شأنها. طب يترجم المترجم ونعود.
Liebe Geschwister im Islam, Alhamdulillah, wir haben in den vergangenen Unterrichten, wir haben über dieses Buch gesprochen, die Überbringung der Botschaften des Koran. Wir haben erwähnt, dass die Botschaften sich unterteilen lassen in verschiedene Kapitel. Ich weiß nicht, ob der ein oder andere von euch sich erinnern kann. Wir haben gesagt, das erste Kapitel, über das wir geredet haben, ist das, die Kenntnis über... Kenntnis über den Koran, die zweite Kenntnis, die Kenntnis über Allah und die dritte Kenntnis,
der Sheikh sagt es vor,
Mashallah, das jenseitige Leben, beziehungsweise die jenseitige Wohnstätte. Heute, bi'idhnillahi ta'ala, yani nachdem wir diese drei Kapitel beendet haben, reden wir heute über das vierte. Und zwar, das vierte ist die Wichtigkeit bzw. die Gebete und das Einhalten der Zeiten. Das Gebet und das Einhalten der verschiedenen Zeiten. Der Autor erwähnt, rahimahullah, der Autor erwähnt in einer Aussage, wenn die Muslime heutzutage wirklich die Bedeutung des Gebetes kennen würden, dann würde kein einziger von ihnen das Gebet unterlassen. Außer demjenigen, der auf dem Weg der Irreleitung yani, hart, yani, darauf bleibt, oder jemand, der den Weg des Kufr eingeschlagen hat. Yani, das sind gewaltige Aussagen. Der Autor erwähnt, liebe Geschwister, wenn die Muslime heutzutage, und er redet speziell über die Muslime heutzutage, wenn die Muslime heutzutage die Bedeutung des Gebetes kennen würden, dann würde niemand von ihnen das Gebet unterlassen, außer jemandem, der auf dem Weg der Irreleitung hart, yani darauf beharrt, oder jemanden, der den Weg des Unglaubens eingeschlagen hat. Und das, wenn wir diese Aussage hören, dann sollte das ein Weckruf für uns sein. Dann sollte das ein Weckruf für denjenigen sein, der betet, dass er sich bewusst wird, was für eine gewaltige Pflicht das ist. Aber es sollte auch ein Weckruf an denjenigen sein, der das Gebet unterlassen hat. So erwähnt der Autor, um diese Aussage nochmal zu wiederholen, wenn die Muslime heutzutage die Bedeutung des Gebetes kennen würden, dann würde kein einziger von ihnen das Gebet unterlassen. Außer jemandem, der auf dem Weg der Irreleitung beharrt oder den Weg des Unglaubens eingeschlagen hat. Und das, liebe Geschwister, wie wir erwähnt haben, das ist eine gewaltige Aussage, die wir nicht einfach nur hören sollten, sei es jetzt auf Arabisch oder auf Deutsch, und uns einfach nur yani, ad acta legen und sagen, okay, wir haben jetzt die Aussage verstanden, sondern das sollte wirklich in jemandem etwas bewegen. Das sollte in jemandem etwas bewegen. So sagt er, aber du, derjenige, yani, der wachsam ist, derjenige, der wach ist, wisse, dass der Weg zu Allah subhanahu wa ta'ala unabdingbar ist oder unabdingbar zu dem Weg führt des Gebetes. Yani er möchte uns sagen, wisse du, o Muslim, dass der Weg zu Allah subhanahu wa ta'ala der Weg des Gebetes ist. Und das ist das, was wir uns aneignen sollten, liebe Geschwister. Und man sollte sich dieser Pflicht bewusst sein. Ja, Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt das in verschiedenen Stellen, indem er beispielsweise sagt, und verrichte das Gebet zu meinem Gedenken. Und das Beste der Gedenken oder das Beste des Gedenken ist das Gedenken Allah subhanahu wa ta'ala beim Verrichten des Gebetes. Ebenfalls erwähnt Allah subhanahu wa ta'ala in Surah Taha. Und das sollte eine Warnung sein an denjenigen, der vom Gedenken Allah subhanahu wa ta'ala ferngehalten hat. Und zum Gedenken gehört natürlich zweifellos auch das Gebet. Indem er sagt in Surah Taha, in Vers 124 sagt Allah subhanahu wa ta'ala, wer sich aber, in der sinngemäßen Übersetzung ins Deutsche, wer sich aber von meiner Ermahnung abwendet, der wird ein beengtes Leben führen. Und wir werden ihn am Tag der Auferstehung blind zu den anderen versammeln. Er wird sagen, mein Herr, warum hast du mich blind zu den anderen versammelt, wo ich doch sehen konnte? Er sagt, so sind auch zu dir unsere Zeichen gekommen und doch hast du sie vergessen, ebenso wirst du heute vergessen. Diesen Vers, liebe Geschwister, den wir schon oftmals und abermals erwähnt haben. Und das ist auch der Zustand, unser Zustand oder der Zustand derjenigen, der das Gebet vernachlässigt hat oder derjenige, der vom Gebet abhält oder derjenige, der überhaupt gar nicht betet. Sein eigener Zustand ist der beste Zeuge darüber. Wenn du ihn fragst, wie geht es dir? Ja, derjenige, der nicht betet, den verspürst du immer, der ist immer in einer gewissen Unruhe. Ihm geht es nie gut. Er findet keine Ruhe in seinem Herzen. Er findet nicht diese Gelassenheit. Er ist immer angespannt. Er ist immer fertig. Er ist immer müde. Er ist antriebslos und so weiter und so fort. All diese Dinge sind nur kleine Zeichen von demjenigen, der von der Ermahnung Allah subhanahu wa ta'ala sich abgewendet hat. Und deswegen sollte man sich die Sache bewusst werden. Die Gelehrten sagen, wer sich von meiner Ermahnung abwendet, der wird ein beengtes Leben führen. Ein beengtes Leben in jeglicher Hinsicht. Ein beengtes Leben im Diesseits, sei es jetzt die verschiedenen Dinge deines Lebens, sei es jetzt gesundheitlicher Natur, sei es jetzt, egal was es ist, du wirst immer ein beengtes Leben führen. Du wirst immer das Gefühl haben, es beengt dich. Du hast ein Drücken in deiner Brust. Dein Herz findet keine Ruhe. Du findest nicht so deinen normalen Rhythmus, du fühlst dich immer schwach. All diese Dinge, liebe Geschwister, sind Zeichen für denjenigen, der ein beengtes Leben führt. Sind Zeichen für denjenigen, der ein beengtes Leben führt. Und deswegen, wenn wir solche Verse hören, dann sollte das ein Weckruf an uns sein. An denjenigen, der nicht betet, dass er beginnt mit seinem Gebet. Und an demjenigen, der nicht sorgfältig mit seinem Gebet umgeht, dass er beginnt, sorgfältig mit seinem Gebet umzugehen. Denn diese Sache ist eine gefährliche Sache. Ich stell dir vor, du wirst am nächsten Tag so auferstehen. So sagt Allah, das ist ein Versprechen Allah subhanahu wa ta'ala. Und wer sich aber von meiner Ermahnung abwendet, der wird ein beengtes Leben führen und wir werden ihn am Tag der Auferstehung blind zu den anderen versammeln. Er wird sagen, mein Herr, warum hast du mich blind auferstehen lassen bzw. versammelt, wo ich doch sehend war? Er geht von dem Sehen aus, was er in der Dunya hatte. Und so wird Allah sagen, so sind auch zu dir unsere Zeichen gekommen und doch hast du sie vergessen, ebenso wirst du heute vergessen. Dies, liebe Geschwister, um zu verdeutlichen, die gewaltige Pflicht des Gebetes. Ebenfalls sehen wir in der Aussage des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam eine gewaltige Weisheit. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam erwähnt in einem Hadith, der Islam ist auf 5 aufgebaut. Dieser Hadith, welcher überliefert wird, die Religion des Islam, ist auf 5 aufgebaut. Und so erwähnt er das erste, und das jeder von uns kennt, diese Säulen des Islam. Das erste ist das Bezeugnis, dass es keine anbetungswürdige Gottheit gibt, außer Allah subhanahu wa ta'ala, und dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und sein Gesandter ist. Und in dieser Aussage der Shahada gibt es auch eine gewisse Weisheit. Diese Aussage der Shahada zeigt dir sowohl das Ziel als auch der Weg zu diesem Ziel. Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt im Koran, in der sinngemäßen Übersetzung ins Deutsche, dass er die Menschen und die Dschinn nur dazu oder nichts als keinen anderen Grund erschaffen hat, als dass sie ihm dienen. Und diese Shahada, liebe Geschwister, das, was wir tagtäglich sprechen, ja, ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadan Rasulullah, das Bezeugnis, dass ich bezeuge, dass es keine anbetungswürdige Gottheit gibt, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und dieses Bezeugnis selbst besteht einmal aus einer Negierung und einmal aus einer Bestätigung. Indem du erstmal alle Gottheiten dich lossagst davon, indem du sagst, es gibt keine anbetungswürdige Gottheit. Und dann füllst du es, indem du sagst, außer Allah. Es gibt keine anbetungswürdige Gottheit, außer Allah. Das ist der Sinn, weshalb Allah uns erschaffen hat, Allah subhanahu wa ta'ala zu dienen. Die Dienerschaft, die Ibadah zu Allah subhanahu wa ta'ala. Aber er zeigt uns auch den Weg, wie man dieses Ziel erreichen kann, indem er sagt, ich bezeuge, dass der Prophet Muhammad sein Diener und sein Gesandter ist. Das heißt, das Ziel ist die Ibadah zu Allah subhanahu wa ta'ala und der Weg dahin ist die Mutaba'a des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Deswegen sagen die Gelehrten, eine Tat wird nur dann angenommen, wenn sie zwei Voraussetzungen hat. Erstens die Voraussetzung, dass man Ikhlas hat zu Allah subhanahu wa ta'ala und einmal die Mutaba'a des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So sehen wir beispielsweise, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, betet so, wie ihr mich habt beten gesehen. Ja, wie ihr mich beten gesehen habt. Ja, oder wenn er sagt, in der Sache der Hajj, nimmt von mir eure Manasik, eure Riten bei der Vollziehung der Hajj. Und all diese Dinge, wir sehen, immer gibt es eine Mutaba'a des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sei es jetzt im Koran, in dem Allah azawajal das anspricht, oder Aussagen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und deswegen ist es auch wichtig, dass man standhaft bleibt auf diesem Wege. Und deswegen ist es auch eine falsche Aussage, wie manche sagen, ich bin frei in meiner Auswahl, ob ich der Religion folge oder nicht, ob ich bete oder nicht. Das stimmt, der Muslim hat gewisse Freiheiten bekommen. Aber man sollte sich diese Regel vor Augen halten, die Freiheiten oder deine eigenen Freiheiten enden dort, wo die Grenzen Allah subhanahu wa ta'ala beginnen. Deine Freiheiten enden dort, wo die Grenzen Allah subhanahu wa ta'ala sind. Solange du dich im Halal aufhältst, ist es Halal. Ist es deine Freiheit, wie du möchtest. Aber solange du eine Sache eingehst, welches ein Verbot darstellt, eine Sache, die haram ist, genau da hört deine Freiheit auf. Das heißt, nachdem die Shahadatain gekommen sind, liebe Geschwister, was uns zeigt, was das Ziel ist und der Weg zu diesem Ziel, dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam in diesem Hadith uns die verschiedenen Rechte aufgezeigt. Der Muslim schuldet verschiedene Rechte. Es gibt einmal das Anrecht Allah subhanahu wa ta'ala und das ist das Höchste. Und weil es das Höchste ist, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam direkt nach der Shahada gesagt, nach der Shahadatain hat er gesagt, dass du das Gebet verrichtest. Warum? Weil das Anrecht Allah subhanahu wa ta'ala das allerhöchste Anrecht ist. Das heißt, jemand, der dieses Anrecht vernachlässigt, du kannst nicht sagen, ja, er ist ein guter Mensch und sein Herz ist rein und so weiter und so fort. Niemand ist rein, der das Anrecht Allah subhanahu wa ta'ala vernachlässigt. Das heißt, er beginnt mit dem höchsten Recht, das Verrichten des Gebetes. Und dann kommt das Recht der Menschen. das Recht der Menschen dir gegenüber. Und deswegen bist du verpflichtet, nachdem du einen gewissen finanziellen Rahmen erreicht hast, dass du diese Zakat entrichtest. Und das ist das Anrecht der Menschen gegenüber deinem Vermögen. Und nachdem du das Recht Allah subhanahu wa ta'ala vollbracht hast und die Rechten der Menschen gegeben hast, ist das Recht deiner eigenen Nefs, beziehungsweise dein eigener Nefs hat ein Anrecht dir gegenüber. Und da kommt das Gebot des Fastens. Deswegen erwähnt Allah azza wa jalla in Surah Al-Baqarah, O ihr, die ihr glaubt, vorgeschrieben ist euch das Fasten, wie es denjenigen vor euch vorgeschrieben ist, auf das ihr gottesfürchtig werden möget. Diese Gottesfurcht ist eine Sache, die deine eigene Nefs braucht. Dass du dich gut verhältst, dass du verschiedene Charakterzüge weglässt, die schlechte Charakterzüge sind. Deswegen sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn jemand von euch am Fasten ist und jemand ärgert ihn oder jemand ist ungerecht ihm gegenüber und so weiter und so fort, dann soll er sagen, weil ich bin eine fastende Person, ich bin eine fastende Person und dies zeigt die edlen Charakterzüge, die das Fasten mit sich bringt. Nachdem wir die Shahadatain erwähnt haben, das Anrecht Allah subhanahu wa ta'ala, dann das Anrecht der Menschen, dann das Anrecht deiner Nefs, dann kommt die nächste Pflicht und das ist die Pflicht der Vollziehung der Hajj, wenn man dazu in der Lage ist. Und diese umfasst all diese Rechte zusammen. Das Anrecht Allah subhanahu wa ta'ala, an dem Allah uns dieses Gebot auferlegt hat und dass man dieser Pflicht nachkommen sollte, um hier das Anrecht Allah subhanahu wa ta'ala zu erfüllen. Das Anrecht der Menschen, dass du verpflichtet bist, ein Opfertier zu bringen und davon die armen und bedürftigen Personen zu speisen, und das Anrecht deiner eigenen Nefs, so sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wer von euch bei der Hajj ist, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und wer von euch bei der Hajj ist, der soll kein unnützes oder unsinniges Gerede und so weiter und so fort, dass man all dies unterlassen sollte, das ist ein Anrecht deiner eigenen Nefs, und das ist die Weisheit, liebe Geschwister, hinter diesem Hadith des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der gesagt hat, der Islam ist auf 5 aufgebaut, einmal das Glaubensbekenntnis, dass es keine anbetungswürdige Gottheit neben Allah azza wa jalla gibt, und dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sein Diener und sein Gesandter ist, die Verrichtung des Gebetes, die Entrichtung der Zakat, das Verrichten des Fastens und die Verrichtung der Hajj, der Pilgerfahrt, wer dazu in der Lage ist.
ما ذاق ما الإيمان وما الإسلام من ترك الصلاة أبدا ما ذاق ما الإيمان وما الإسلام من ترك الصلاة الله عز وجل قال في سورة العنكبوت في الآية 45 آمرا النبي الأمين محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم والأمر للنبي أمر للأمة إلى قيام الساعة أطل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. خلي بالك هنا بعد تلاوة الكتاب مباشرة تيجي الصلاة مباشرة لأن السبيل لتعظيم الرب بعد تلاوة كلامه أن نحقق حقه في العبودية له بركوع وسجود أداء الصلاة. لما تقرأ الكتاب هتتعرف على جمال ربك وعظمته فلا تملك إلا أن تسجد له. ما سجدتش يبقى ما عرفتش ربك بس خلاص لم تعرف ربك لأنك إن عرفته سجدت له. مدام لم تسجد له بس ما عرفتش ربك لم تعرف إيمانا ولم تعرف إسلاما ودي أخطر حاجة يا إخوة. عشان كده معظم الأمراض والعلل النفسية الصلاة علاجها. أو الله العظيم أي مرض نفسي علاجه في الصلاة علاجه في الصلاة. لما تضيق عليك النفس افزع لربك. تخيل كده تعرض الصنعة على الخالق. في خلل في الصنعة. البدن ده صنعة. في خلل صح؟ من خلقه؟ طب ما تعرضها على الخالق. قف بين يديه. هيضبط الخلل اللي عندك. ولله المثل الأعلى السيارة اللي بتركبوها دي ليها صانع صح؟ ولما تيجي تشتري سيارة بيديك كتالوج بمواعيد الصيانة للسيارة دي. يعني مثلا بعد يقولك بعد 5000 كيلو المفترض بترجع للتوكيل عشان نزبط لك السيارة. بنشوف لك الزيت بتاعها ايه اخباره بنغيره لك بنهتم بالموتور بكذا بكذا في حاجات ما تتزبط عشان عمرها يطول وإلا بقى فيها خلل، ولازم تروح بتواريخ معينة، صح؟ وعشان كده السيارة اللي بيلتزم صاحبها بالتوكيل بيكون سعرها عند البيع أعلى من غيرها. ليه؟ لأن محافظ عليها، فيش فيها خلل. يجي يقول لك السيارة عايز أبيعها، والله اديني دفتر الصيانة كده بتاعها، آه والله التاريخ كذا كذا كذا، السيارة مثلا مرسيدس، ده راح لمرسيدس عملوا له كذا وعملوا له كذا وعملوا له كذا، وفي تاريخ كذا راح لمرسيدس عملوا له كذا، يعني راح لصانع السيارة توكيل. المهندس اللي ده شغله، دي سيارته، خلاص كده. اللي تربى على إيد من اخترعها، قال له خلي بالك فيها واحد اتنين تلاتة، إن حصل كذا يبقى كذا، وإن حصل كذا يبقى كذا، وإن حصل كذا يبقى كذا، فعمره يطول ولا لا؟ بخلاف بقى واحد كده كل ما يحصل له يروح عند ميكانيكي مضروب، وهي كل سيارة كلها بالكمبيوتر، وده يعني ميكانيكي من القدام يعمل يروح مولعها له. ايه ده اللي حصل؟ ما مش تخصصه، مش متخصص في دي، هو يمسك الشاكوش ويخبط، انما دي مش كده، دي تيك 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 كمبيوتر، عايزه كمبيوتر ياخد الفلاشه وياخد سيارتك ويقيس الموتور على الكمبيوتر عنده، تن 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 تن، اه ده فيها خلل في كذا وكذا وكذا. انما التاني عيني متربي على الجيل القديم، السيارة اللادة انتوا عارفينها اللي كانت بتمشي بالفعل، يروح نازل تحتها ويمسك الشاكوش ويخبط، دي لا يا عم، دي مش بتاع التخبيط. كان الجيل القديم عادي جدا كل حاجة لوحدها، دلوقتي لا، الجيل الحديث من السيارات كله شبكة كمبيوتر، تجد الكهرباء موصولة بالزيت موصولة بالإضاءة، كل شيء نخبط. عايز واحد عنده عقل وفكر عشان يقدر يكتشف العيب، فتروح لمين؟ للتوكيل المتخصص. ولله المثل الأعلى، أنا وأنتم من خلقنا؟ طب عندي خلل، قلبي مريض شوية كده وعندي هموم ومشاكل، ما تروح يا أخي، روح غير الزيت، الزيت بتاعك قديم لازم يتغير، قلبك بدأ في عليه ران من كثرة الذنوب اسود، فمحتاجين ننقي القلب ده. انقي فين؟ الله اكبر، قف وطول. عشان كده لا تعجب ان النبي كان يقوم الليل حتى تتورم قدمه، ده ذاق لذة المناجاة عليه الصلاة وأزكى التسليم، يعرف جمال ربه فيقوم الليل حتى تتورم القدمين. ليه؟ عرف، ومن ذاق عرف، ومن عرف اغترف. فلما يسألوه يا رسول الله لماذا تفعل هكذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، يقول ألا أحب أن أكون عبدا شكورا. يا إخوة، اللي يذوق الجمال مش ممكن يبعد عنه، اللي يعرف الجميل مش ممكن يبعد عنه أبدا أبدا، لأنه عرف الجمال، إن الله جميل يحب الجمال. فهتجد دايما فزاع للصلاة. عشان كده أقولها لك باختصار شديد، الصلاة سبيل السعادة، ومن أخطأ الصلاة أخطأ السعادة، مش ممكن يسعد. للرجال في المسجد جماعة، طبعا جماعة واجبة، المرأة في بيتها، وإن أرادت أن تتعلم فلتأتي ولا نمنعها، لا تمنع إماء الله مساجد الله. يبقى سبيل السعادة فين؟ في الصلاة. الدليل، قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت كرة عيني في الصلاة. إبقى معنى كرة العين يعني قمة السعادة في الصلاة. إلى الباحثين عن السعادة، أمامكم أمامكم في ماء رقراق تتوضأ فتنظف الجارحة، في إيمان صادق ومناجاة تنظف القلب من الأضران والأحقاد والكراهية. الصلاة علشان كده إخوة كان وصية النبي عند موته الصلاة. وكلكم يعلم إن اللي بيموت ده لما بيجي يوصي بيوصي بإيه؟ بأغلى شيء. والنبي أحرص الناس على الأمة، فمن حرص على أنه قال الصلاة الصلاة أوصيكم بالصلاة، آخر وصية للنبي أوصيكم بالصلاة. يبقى سعادتنا فين؟ في الصلاة. والله عجيب أمر الإنسان يترك سعادته إلى أوهام، يعتقد أن العمل والدنيا هتجيب له السعادة. والله أبدا، السعادة هنا في مناجاة الرب، إنك لو حافظت على دي هتجيلك الدنيا راغمة، إنك أصبحت عبدا لمن يملك الدنيا. من يملك الدنيا؟ خالقها. فلما تكون عبدا له هيجيبها لك تحت رجلي تخدمك مع أخذك بالأسباب. فالبصيرة تقول اعلم أن سعادتك في الصلاة. تعلموا الأولاد كده، اربطوهم بالصلاة فسعادتهم في الصلاة. بتحب ابنك؟ أيوة. بتحب بنتك؟ أيوة. بتحب لهم السعادة؟ أيوة. اربطهم بالصلاة. شوف الأم الصالحة توكز أبنائها الصغار لصلاة الفجر في كل صبيحة يوم، وتقول يا أولادي قوموا للصلاة حتى لا ينقص منا أحد في جنة الله. حتى لا ينقص منا أحد فين؟ في الجنة. هتترك الصلاة مش هتيجي معانا، هتنقص مننا في الآخرة. فقوم يا ابني صلي، مش خليه نايم عشان تعبان، ده عنده امتحان بكرة الصبح. تنيمه عن الدين من أجل الدنيا؟ امتحان إيه؟ أما الامتحان الأخير هنعمل فيه إيه؟ وامتحان القبر هنعمل فيه إيه؟ وهنقول للملاكين إيه؟ قل له قم لصلاة الفجر فسعادتك هنا. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. بتسمعوا من ينتحر صح؟ ويقتل نفسه صح؟ ويخلص من الدنيا صح؟ والله علاجه في الصلاة، لأن اللي بيفعله ده منكر صح؟ العلاج فين؟ في الصلاة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لأن الكبائر من المنكر، وقتل النفس كبيرة عظيمة جدا. إيه اللي وصله لده؟ إنه بعد عن الرب، بعد عن الخالق، ما عرضش نفسه على الله، ساب نفسه للوساوس والأوهام وبعد عن مناط السعادة. لو صلى ما قتل نفسه، لو ذاق طعم الصلاة وجمالها ما قتل نفسه ولا أساء. الله أكبر، يا له من شعار. خلاص بقى أكبر من كل كبير، وأعظم من كل عظيم، أكبر من دنيا وما فيها، أكبر من زوجة، أكبر من ولد، أكبر من همك، أكبر من حزنك، أكبر من القرب اللي انت فيه والضيق. افزع إليه يقضي حاجتك. عندك هم؟ كلنا عندنا هموم. طب ما تفزع إلى من بيده تفريج الهموم. الله أكبر. فسبيل سعادتك في الحرص على الفريضة. لذلك يقول النبي عليه الصلاة والتسليم أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه في كل يوم وليلة 5 مرات أيبقى من ضرنه شيء؟ الضرن يعني القذورات المادية، ده الظاهر، وكذلك القذورات المعنوية في القلب. قالوا لا يا رسول الله، لا يبقى من ضرنه شيء. قال كذلك الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. يا فين السعادة؟ في الصلاة. والله حتى اسمها صلاة، يعني صلة بينك وبين الخالق. ايه ده؟ في ايه؟ أنا المسكين أناجي الملك، ده أنا عشان أقابل أي عظيم من عظماء الدنيا شبه مستحيل. بلدكم إيه يا ابني؟ المغرب؟ تعرف تقابل الملك؟
لا أبدا.
طب بلاش الملك، الملك عالية شوية عندكم. المحافظ صعب تاخد منه موعد، محتاج وقت.
أصغر موظف من
رسل. أصغر موظف. طب ما بالك بملك الملوك، عشان أقابله لازم أعمل إيه؟ الله بس. شفت الملك مش محتاج وسائط. أو والله العظيم ده بعضنا لو قابل عظيم من عظماء الدنيا يا هنا ويا سعده، ده يحكي لأولاده وأولاد ولاده ويستور معاه سيلفي دلوقتي، وممكن تكتب لي هنا. مش عايز يمشي، يا سلام، قاعد مع الحاكم ولا الأمير ولا السلطان ولا صح. ويمكن يصنف كتاب في زيارته دي لو كان بيصنف يعني. يا خايب يا خايب، ده الملك اللي خلقك بتدخله بالله أكبر وبتتهاون في ده، انك تقف بين يدي العظيم الملك سبحانه. قال لك بس تعال قول الله أكبر نستمع لك. يا شوف أحد السلف يقول إذا أردت أن تكلم الله فافزع إلى الصلاة، وإذا أردت أن يكلمك الله فاقرأ القرآن. شوف العبد الفقير اللي بين إيديكم ده، ناس كثيرون يتمنى يجلس معي ساعة نتكلم. أو والله العظيم وأنا مسكين على قدي. لو فتحت لكم الرسائل كده كم رسالة يا شيخنا، بس محتاج منك تسمعني ربع ساعة بس في اتصال، عندي مشكلة. وتاني بس محتاج لنص ساعة، وممكن يجي من مدن بعيدة عشان يقعد معايا النص ساعة دي والله، عشان أفرغ نفسي نص ساعة من ركام المشاغل. وممكن يقعد أسبوع واثنين وثلاثة عشان أقدر أشوف له وقت فاضي، أكون فاضي ومناسب له إنه يجي. يجي من على بعد 150 كيلو 200 كيلو والله، قد يأتيني من شتوتغارت 300 كيلو عشان محتاج لي في مشكلة يقعد معايا وما عنديش وقت. إيه ده إيه ده إيه ده إيه ده، وأنا بدخل على الملك الله أكبر الله أكبر، مش محتاج موعد. يا شفتوا الخلل فينا كبير ازاي يا اخوه؟ شفتوا الخلل عندنا جسيم ازاي يا اخوه؟ فالصلاه الصلاه وما ملكت ايمانكم، اخر وصيه للنبي عليه الصلاه والسلام. يبقى لو عندك اي تعب نفسي او اي خلل في البدن افزع للصلاه، والله اسمع كلامي، احرص على الصلاة وأكثر من النافلة وشوف النتيجة إيه، شوف النتيجة إيه، شوف صلاح قلبك هيكون إزاي، شوف صلاح بدنك هيكون إزاي، شوف سعادتك في الدنيا هتكون إزاي، شوف رضا ربك عليك هيكون إزاي، شوف تفريج الله لك هيكون إزاي. المشكلة إن إحنا بنبعد في مشاكلنا، بنوصل لكل المخلوقين ما بنوصلش للخالق، ما بنوصلش للخالق. اشتكي لفلان وفلان وعلان، وعايز واسطه من فلان وكارت من علان، ما روحتش لمن بيده الامر، بمن يقلب القلوب على طول. اي مشكله عايز واحد رتبه، عايز واحد في منصب، عايز كارت، صح؟ مع ان الباب مفتوح اللي بيده الامر. والنبي علمنا ده، اذا هم احدكم بامر فليصلي ركعتين ثم يدعو بهذا الدعاء، دعاء الاستخارة، عشان نعلمك ترتبط بربك هو اللي يملك الأمر. محتار في أمرين، أيوة، طب افزع لمن بيده الأمر، وذكر لنا دعاء الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فأنت تعلم ولا أعلم، وأنت تقدر ولا أقدر، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر وتسمي حاجتك فيه خير لي في ديني ودنياي معاشي وآخرتي، فاقدره لي ويسره لي. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر فيه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاصرفني عنه واصرفه عني، واقدر لي الخير حيثما كان، ثم ردني به يا رب العالمين. علمك ترتبط بالله أولا، ثم خذ بالأسباب، لا نمنع هذا، بس تعلق القلب بالرب اللي يملك هيفتح لك بقى الأبواب. هو اللي يسخر لك واحد زي ده يكون عنده منزلة يخلص لك ايه مشكلتك. مين اللي ساقه؟ الله. لما فزعت إليه هو اللي هيطرق بابك. والله يا إخوة، مما قرأته من المواقف العجيبة جدا، والله سبحان الله، ودي مواقف الحياة، ده أحد الخطباء والأئمة من العلماء كان عندنا في مصر، وكان عنده خطبة جمعة في أسوان آخر صعيد مصر، ولازم ياخد الطائرة وكذا من المطار. فلو إمام صديقه بالقرب من المطار عنده مسجد، قال لي: يا فلان أنا عندي سفر الجمعة بعد الفجر مباشرة، فهصلي معاك الفجر، هاجي بيت عندك الليلة وصلي معاك الفجر في مسجدك، وبعد كده سافر على أسوان عشان خطبة الجمعة. راح ليلة الخميس بالفعل، ليلة الجمعة بات عنده في المسجد، وهذا العالم محبوب جدا ومعروف يعني. فلما دخل المسجد قبل الفجر بقليل، لقى شاب كده في ركن من أركان المسجد بيبكي وعمال يلح في الدعاء، فبيقول: ما استطعتش أصلي النافلة من بكاء الشاب، وعمال يرفع يديه للسماء ويسأل ربنا: يا رب يا رب. يقول: فدنوت منه: السلام عليكم. عليكم السلام، خير يا شايفك كده بتبكي وفي ايه؟ قال له: والله يا شيخ انا عندي ضائقة كبيرة جدا، ما لقيتش غير ربنا جيله، بقى هعمل ايه؟ اغلقت كل الابواب. قال له: ايه مشكلتك؟ قال له: زوجتي المفروض تعمل عملية جراحية النهاردة، ومطلوب مننا 15,400 وربعمية رسوم المستشفى والعملية. قال له: والله ما عندي البيت 10 جنيه. 15,400 جنيه. والشيخ ده العالم ده فقير يعني، مش. قال له: والله يا ابني سبحان الله، لو عندي من المال لرفعت عنك الحرج، لكن والله يا ابني أنا ما عندي، لكن لا أملك لك إلا أن أقول لك: استمر في دعائك، خليك مع الملك، ادعي بس. وراح مصلي الشيخ النافلة وانتظر إقامة الصلاة، قدموه، صلى الشيخ بهم إماما. بيقسم الشيخ بعد ما فرغ، بيسلم بس من صلاة الفجر كده، جاء له واحد من محبيه: يا شيخنا وحشتنا، أنت فين؟ ده أنا والله بقالي فترة بسأل عنك، حتى أنا جايب لك معايا زكاة المالهم، أنا عرفت أن أنت النهاردة تصلي بنا الفجر، دي زكاة مالي، صرفها كيفما شئت. والله يا إخوة هكذا بالنص. بيقول له: كم؟ قال له: 15,400 جنيه. والله الشيخ بكى. قال له: كم؟ قال له: 15,000. يا شيخ في إيه؟ قال له: انتظر انتظر، خليك معي. الشاب قاعد يعني بيبكي في الاخر، بقى في اخر المسجد. قال له: تعالى. قال له: خير. جه قعد. قال له: احكي للحاج انت ايه مشكلتك. فبيحكي، بيقول له: والله الامر 1 2 3. راح الراجل صاحب الزكاه بكى. الزكاه نفس مطلب الشاب، فراح الشيخ خده من الرجل، قال له: خذ يا ولدي، اذهب الى المشفى الان وادفع ثمن الجراحه، وقد استجاب الله دعائك. ليه بنغفل عن الملك وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. الصلاة سبيل السعادة. هنكتفي بهذا القدر، إن الكلام عن الصلاة يطول والمقام يضيق والعقارب عمالة تطاردنا زي ما أنتم شايفين، أي عقارب الساعة. فإن قدر بقى وكان اللقاء المواصل بعد أن يترجم.
Liebe Geschwister, wir kommen nun zum letzten Teil der Übersetzung des Vortrages. Man sollte wissen, den Geschmack des Iman und des Islam wird derjenige nicht schmecken, der das Gebet unterlässt. Und das ist eine sichere Angelegenheit. Der Geschmack, den Geschmack des Iman, das Schöne, dieses Süße, den Geschmack des Iman, des ruhenden Herzens, des schönen Lebens, wird derjenige nicht schmecken, der das Gebet unterlässt. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surah Al-Ankabut, Vers 45, in der sinngemäßen Übersetzung ins Deutsche: Verlies, was dir vom Buch als Offenbarung eingegeben wird, und verrichte das Gebet. Gewiss, das Gebet hält davon ab, das Schändliche und das Verwerfliche zu tun, und das Gedenken Allahs ist wahrlich größer, und Allah weiß, was ihr macht. Verlies, was dir vom Buch als Offenbarung eingegeben wird, und verrichte das Gebet. Allah subhanahu wa ta'ala gibt den Befehl bzw. die Aufforderung, des Gebetes zu verrichten, direkt im Anschluss, nachdem er die Offenbarung erwähnt. Indem er weiterhin sagt und uns verdeutlicht, wie wichtig das Gebet ist, indem er sagt, gewiss, das Gebet hält davon ab, das Schändliche und das Verwerfliche zu tun. Und das Gedenken Allahs ist wahrlich größer, und Allah weiß, was ihr macht. Man sollte wissen, liebe Geschwister, das Gebet hält nicht nur vom Schändlichen und Verwerflichen fern, sondern das Gebet ist generell eine Medizin gegen jede Angelegenheit, jede Krankheit, die der Muslim verspürt. Auch bestimmte Dinge, die du vielleicht in deinem Herzen verspürst, sei es jetzt, wie wir eben erwähnt haben, dieses unruhige Gefühl und all das, was damit zusammenhängt. Das Gebet, liebe Geschwister, ist die beste Medizin gegen all diese Dinge. Wenn man, und Allah subhanahu wa ta'ala ist erhaben über solche Gleichnisse, aber wenn du beispielsweise ein Fahrzeug hast und mit deinem Auto stimmt irgendwas nicht, dann gehst du damit direkt zu demjenigen, der das Auto gebaut hat, zu dem Autobauer, zu dem Unternehmen, welches dieses Fahrzeug gebaut hat. Beispielsweise, wenn du einen Mercedes fährst und es stimmt irgendwas mit deinem Mercedes nicht, gehst du sofort zu Mercedes und fragst an und sagst ihnen das und das und das, das stimmt mit meinem Fahrzeug nicht. Und dann analysieren sie das Ganze und wissen, was sie einsetzen oder was sie unternehmen sollen, damit dieses Fahrzeug wieder fährt und ihren ursprünglichen Sinn erfüllt, warum es überhaupt gebaut worden ist. Und ähnlich, liebe Geschwister, und erhaben es Allah subhanahu wa ta'ala, Allah Azzawajal hat die Menschen erschaffen. Und der Mensch ist das Resultat der Schöpfung Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn du nun irgendwas in deinem Herzen hast, oder irgendwas generell, was dich bedrückt, egal was es ist, so wisse, dass Allah subhanahu wa ta'ala derjenige ist, der dich erschaffen hat. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat die beste Kenntnis über deinen Zustand. Und Allah Azzawajal ist derjenige, der deinen Zustand verbessern kann. Und Allah subhanahu wa ta'ala ist derjenige, in dem seine Anbetung, in dem seine Dienerschaft, im Gebet, in dem du Ruhe findest. Warum? Weil Allah subhanahu wa ta'ala derjenige ist, der das Mittel hat gegen diesen Kummer, diese Sorgen und all das, was du hast. Und deswegen, wie wir gesagt haben, den Geschmack des Glaubens, des Iman, wird derjenige nicht schmecken, wer das Gebet unterlässt. Und im Umkehrschluss, derjenige, der es gekostet hat, der es geschmeckt hat, wird es unmöglich unterlassen. Derjenige, der sich einmal auf diesen Weg des Gebetes gegeben hat, und weiß, welche Süße das mit sich bringt und welche Ruhe und welch schönes Gefühl und welch Erfolg im Diesseits und im Jenseits, der wird es unmöglich verlassen. Warum? Weil er weiß, was dieses Gebet mit sich bringt. Und das ist, liebe Geschwister, das, was wir uns aneignen sollten, wenn wir hören, die Glückseligkeit. Jeder Mensch will glücklich sein. Wenn du jetzt jemanden fragst, willst du glücklich sein? Keiner würde sagen, nee, ich will nicht glücklich sein. Ich will traurig sein, ich will Kummer haben. Jeder sucht den Weg der Glückseligkeit. Aber nur die wenigen finden ihn. Warum? Weil die meisten den Weg der Glückseligkeit oder die Glückseligkeit an sich in Dingen sucht, welche vergänglich sind. Wir reden uns das ein, wir reden uns das schön. Ich mache das und das, dann bin ich glücklich. Wenn ich das und das erreicht habe, dann bin ich glücklich. Wenn ich die und die Position habe, dann bin ich glücklich. Wenn ich das und das angespart habe, dann bin ich glücklich. Aber all diese Dinge sind vergängliche Dinge. Deswegen erfüllen sie dich nicht. Du redest dir das ein und du redest dir das schön, bis du diese Stufe erreicht hast. Und dann denkst du dir, okay, ist doch nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Und jeder von uns kennt das. Wer kennt das Gefühl nicht?
Du denkst dir, wenn ich das und das erreicht habe, wenn ich das habe, wenn mir Allah subhanahu wa ta'ala das gibt, dann gibt es niemanden dieser Dunya, der so glücklich ist wie ich. Und dann gibt es dir Allah subhanahu wa ta'ala. Und dann fühlst du dich gut einen Moment und dann verspürst du wieder eine Leere. Warum? Weil du die Glückseligkeit an Dinge angeknüpft hast, welche oftmals vergänglich und materiell sind. Egal was du denkst, wenn ich jobmäßig das erreicht habe, wenn ich beruflich das, wenn ich finanziell diese Absicherung habe, wenn ich mit meiner Familie, wenn ich Nachkommen habe, wenn ich das habe, das habe, das habe, dann bin ich der glücklichste Mensch auf Erden. Und dann erreichst du es, aber trotzdem bist du nicht glücklich. Warum? Weil wir die Glückseligkeit verknüpfen mit Dingen, welche vergänglich sind. Aber die einzig wahre Glückseligkeit liegt in der Anbetung Allah subhanahu wa ta'ala. Und das muss man uns einschlagen manchmal, das muss man uns einbläuen. Warum? Weil wir hören das und wir hören das und wir hören das und trotzdem gehen wir wieder raus und denken, boah, das und das, das macht mich glücklich. Aber du vergisst, dass das Einzige, was dich glücklich macht, die Zufriedenheit Allah subhanahu wa ta'ala ist. Deswegen erwähnt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er sagt, drei Dinge habe ich von eurer Dunya lieb gewonnen. Drei Dinge. Erwähnt das Parfüm, er erwähnt die Frauen und er sagt, und meine Glückseligkeit ist im Gebet. Und wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, meine Glückseligkeit ist im Gebet, was sollen wir dann er sagen? Und deswegen, liebe Geschwister, sehen wir, der Prophet sallallahu alaihi wasallam liegt auf dem Sterbebett. Und ich stell dir vor, du bist auf dem Sterbebett und du hast noch ein, zwei Aussagen, die du tätigst, ein, zwei Sätze. Was würdest du sagen? Achtet auf das und macht das und macht das. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, welche die Himma, welche die Sorge einer gesamten Umma, welche der, die Himma, die Sorge der Botschaft trägt. Er ist am Sterbebett und sagt, das Gebet, das Gebet, das Gebet, das Gebet. Das ist die Aussage des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, wenn wir all das hören, liebe Geschwister, was ist dieses Gebet? Was ist dieses Wundermittel, welches zur Glückseligkeit führt? Was ist diese Sache, worüber der Prophet sallallahu alaihi wasallam an seinem Sterbebett seine letzten Atemzüge dafür nützt und sagt, das Gebet, das Gebet? Dann muss es wirklich eine gewaltige Sache sein. Dann muss es eine gewaltige Sache sein. Und im Umkehrschluss, derjenige, der das Gebet verlassen hat, der braucht sich nicht zu wundern über das, was ihn plagt. Und wir sehen oft Geschwister, die kommen und sagen, mir Sheikh, ich habe Selbstmordgedanken. Und wir sehen Muslime, die sich selbst umbringen. Und wir sehen all diese Dinge. Ja, warum? Kein Wunder, du hast nicht diese... Du bist erschaffen worden, damit du dienst und du dienst nicht. Das heißt, diese Funktion, weshalb du erschaffen worden bist, die hast du nicht erfüllt. Du fühlst dich wie ein leeres Gestell, das um die Menschen herumgeht, unter den Menschen weit umhergeht. Aber den eigentlichen Sinn, warum du erschaffen worden bist, den hast du verfehlt. Du, ja, ich stell dir vor, du baust eine Sache, ja, und den Zweck, warum du diese Sache gebaut hast, diese wird nicht erfüllt. Wie ist es dann erst mit dem Menschen, der von Allah subhanahu wa ta'ala erschaffen worden ist, damit er ihm dient, aber er dient ihm nicht? Wie kann dein Herz, ja, dieser Fleischklumpen, in dem der Prophet sagt, wenn dieser gut ist, ist alles andere gut, und wenn dieser schlecht ist, dann ist alles andere schlecht. Wie kann dieser Fleischklumpen Ruhe finden, wo Allah sagt, und ich habe die Menschen und die Dschinn nur dazu erschaffen, damit sie mir dienen, aber du dienst nicht. Unmöglich, dass dieses Herz Ruhe findet. Und deswegen sehen wir Muslime, ja Sheikh, ich habe Selbstmordgedanken. Ja Sheikh, ich möchte mit all diesen Problemen fertig werden, ich möchte mich umbringen. Ja Sheikh, ich kann nicht mehr. Ich habe diese Probleme und sie plagen mich. Ich habe keine Lust mehr zu leben. Ich habe ich bin antriebslos, ich bin motivationslos, ich bin kraftlos. Warum? Weil dieses Herz diesen Glauben nicht geschmeckt hat. Und deswegen, wenn du in dein Gebet reingehst und du machst Takbirat al-Ihram und du sagst Allahu Akbar. Das, was wir tagtäglich machen, aber wer kennt die Bedeutung von Allahu Akbar? Wir sagen es, weil wir so beigebracht bekommen haben. Vielleicht der eine weiß gar nicht, was es bedeutet. Allahu Akbar bedeutet nicht Allah ist der Größte, sondern Allah ist größer. Ja, Allah azawajal ist größer. Ist größer als was? Ist größer als das Problem, das du hast. Du warst jetzt vor kurzem noch in einem Problem verwickelt und jetzt gehst du ins Gebet und du sagst, Allah azawajal ist größer als dieses Problem. Du hast Probleme zu Hause mit deiner Ehefrau, mit deinen Kindern, egal was es ist, du gehst ins Gebet, Allahu Akbar, Allah ist größer als dieses Problem. Dein Chef macht dir Stress und du hast auf der Arbeit Probleme und dein Kopf ist zerstört, du gehst ins Gebet, Allahu Akbar. Das heißt, indem du sagst Allahu Akbar, dann sagst du all diese Dinge, die du erlebst, als klein im Gegensatz zu Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla ist größer als das. Du sagst Allahu Akbar und du lässt es hinter dir und du bist bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und du sprichst zu ihm. Deswegen sagen manche der Salaf, liebe Geschwister, wenn du mit Allah subhanahu wa ta'ala reden möchtest, dann geh zum Gebet. Allahu Akbar. Was bedeutet das? Wenn du mit dem König der Könige reden möchtest, dann geh ins Gebet. Wenn du mit dem Schöpfer reden möchtest, dann geh ins Gebet. Und wie sehen wir das jetzt? Der König aller Könige, der Schöpfer, der Herrscher allen Seins, derjenige, der all das erschaffen hat, was du siehst, du kannst mit ihm direkt reden, indem du sagst, Allahu Akbar, und du gehst ins Gebet. Ich entschuldige die Länge, aber das sind manche Punkte, die muss man einfach verdeutlichen. Ja, wenn du jetzt beispielsweise in der Dunya, wer von euch kann zum Präsidenten seines Landes? Wer kann zum König? Ja, ich komme aus Marokko. Ich kann nicht einfach hingehen und sagen, okay, ich treffe mich jetzt mit dem König und ich sitze mit ihm zusammen. Und auch wenn du aus einem Land bist, in dem keine Monarchie herrscht, dann kannst du auch nicht sagen, ich gehe jetzt zu unserem Präsidenten, ich gehe zu unserem Ministerpräsidenten. Du kannst nicht mal zum Bürgermeister deiner Gemeinde gehen, auch wenn es eine kleine Gemeinde ist. Du kannst nicht sagen, ich gehe jetzt zum Bürgermeister, ich klopfe jetzt und ich gehe da rein. Ja, kannst du nicht machen. Oftmals ist es so, du kannst nicht mal zu einem Angestellten ins Rathaus gehen, ohne dass du einen Termin hast. Und wenn du dann beispielsweise irgendwann zufällig den König triffst oder den Präsidenten oder den Kanzler und du machst ein Bild mit ihm und du bist glücklich, du bist stolz, du wirst das deinen Kindern erzählen, dieses Bild rahmst du ein, du wirst ihnen erzählen, am so und so vielen Tag habe ich den König getroffen und ich habe ein Bild gemacht. Und ich weiß, wenn du einen Termin hast zum Bürgermeister, wie bereitest du dich vor, wie glücklich bist du? Ja, oder zu irgendeiner Person, die etwas zu sagen hat. Du gehst da raus und sagst, ich habe heute einen Termin gehabt. Ich war beim Ministerpräsidenten, ich war beim Präsidenten, ich war beim Kanzler, ich war beim König. Warum? Weil du stolz bist. Und du kommst nicht mal dazu, außer ganz, ganz wenigen Ausnahmefällen oder zufällig. Aber dass du mit dem Herrscher sprichst, dass du mit dem König der Könige sprichst, brauchst du keinen Termin. Einfach nur reingehen, Allahu Akbar. Und deswegen sagen die Salaf, wer mit Allah subhanahu wa ta'ala sprechen möchte, der geht ins Gebet. Und wer möchte, dass Allah subhanahu wa ta'ala zu ihm spricht, der öffnet den Koran und der verliest vom Koran. Deswegen, die Geschwister, sollte man sich dieser Sache bewusst sein. Man sollte wissen, dieses Gebet, diese Sache ist eine Lösung für alle Probleme, die du hast. Deswegen sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn jemand von euch eine Sache bedrückt, dann soll er 2 Rakat beten und dann eine Dua sprechen, welche die Dua der Istikhara ist. Ja? Und da sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn wir sagen, häng dich immer an den Schöpfer, heißt das aber auch, dass du die Asbab schaffen sollst. Allah subhanahu wa ta'ala wird die Asbab zu dir bringen, egal welches Problem du hast. Ja, wir sind nicht paradox, dass wir sagen, dann bleiben wir die ganze Zeit nur im Gebet ohne was. Nein, du sollst auch die Asbab dafür schaffen. Aber wenn du aufrichtig bist, wird Allah subhanahu wa ta'ala die richtigen Personen zu dir bringen. Und der Sheikh erwähnt ein Ereignis, und damit werden wir auch den heutigen Unterricht beenden, inshallah. Der Sheikh erwähnt, dass ein bekannter Sheikh in Misr, in Ägypten, dass er eine Predigt hatte an einem ganz anderen Ort von Ägypten. Er muss dahin fliegen. Es ist ein bekannter Sheikh gewesen. Und dann hat er einen Imam angerufen, der dort in der Nähe wohnt, und hat ihm gesagt, hör mal zu, ich habe dann und dann eine Predigt, ich werde zu dir kommen, ich werde bei dir übernachten, das Morgengebet beten und dann werde ich mich aufmachen in diese Moschee. Und er ging dahin zum Fajr-Gebet und er sieht eine Person, welche am Dua am Machen ist, total verzweifelt. Und hat er ihm gesagt, was bedrückt dich? Und hat er ihm gesagt, ja Sheikh, meine Frau muss eine Operation machen und der Betrag ist so und so viel und ich habe überhaupt nichts. Und dann hat er ihm gesagt, der Sheikh selbst war bedürftig, yani er war eine arme Person, er war keine reiche Person. Dann hat er ihm gesagt, Wallahi, wenn ich von dem Geld hätte, dann würde ich es dir geben, aber ich habe es nicht. Aber das Einzige, was ich dir sagen kann, bleib auf diesem Gebet, mach Dua, sei direkt in Verbindung zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und der Sheikh schwört und sagt, nach dem Gebet ist eine Person zu diesem Sheikh gekommen und hat ihm gesagt, ja Sheikh, wir haben dich vermisst und ich habe gewusst, dass du heute hier das Fajr-Gebet beten möchtest. Ich habe dir mein Zakat mal gebracht. Und er schwört und er sagt, den Betrag, den er als Zakat bringt, ist genau exakt der Betrag, den diese Person für die OP seiner Frau braucht. Und dann hat er ihm diesen Betrag gegeben. Das heißt, was lernen wir daraus? Dass wir Dua machen zu Allah subhanahu wa ta'ala, dass wir die Asbab schaffen. Und selbst wenn du es nicht selbst hinkriegst, Allah subhanahu wa ta'ala wird die richtigen Personen zu dir leiten. Ich sage diese Worte und bitte bei Allah azza wa jalla für mich und euch in Vergebung.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.